Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Lead Talk, der Podcast für alle, die in oder mit einem Team arbeiten. Heute sprechen wir über eine Methode, in die sich sowohl Matthias als auch ich uns schockverliebt haben. Warum ist das so? Weil unterschiedliche Sichtweisen genauso sichtbar gemacht werden wie komplexe Zusammenhänge, Alignment gefördert wird, dadurch qualitativ wirklich sehr gute Ergebnisse entstehen können und das auf eine Art und Weise, die sogar Spaß macht. Wir haben uns gedacht, mit wem könnte man besser über die 3D-Welten sprechen als mit dem Erfinder selbst. Deswegen haben wir Jannik zu Gast. Viel Spaß beim Hören.
Marco, da sind wir wieder. Und heute sind wir nicht allein. Wir haben einen Gast.
Das stimmt. Das stimmt. Wir haben einen Gast und ich freue mich sehr, diesen begrüßen zu dürfen. Ein herzliches Moin nach Hamburg, lieber Jannik.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Moin, moin.
Genau, Jannik. Jannik ist Jannik Panheitz. Wenn ich das richtig im Kopf habe, Organisationspsychologe, so nennt sich das, und gleichzeitig Erfinder der 3D-Welten. Und genau darüber wollen wir heute reden, nämlich so ein bisschen über Organisationspsychologie, aber ein bisschen mehr über die 3D-Welten und ganz konkret noch ein bisschen mehr. Was macht man damit eigentlich? Was sind so typische Anwendungsfälle? Und wie kann ich das Ganze in einem Teamkontext einsetzen? Vielleicht auch mal zu gucken, was hat das Ganze mit Führung zu tun? Und darum soll es im Wesentlichen gehen.
Sehr schön.
Jannik, magst du vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Beginn einmal 2, 3 Sätze noch zu dir sagen? Dass du aus Hamburg kommst, wissen wir jetzt. Und wir wissen, dass du Organisationspsychologe bist und dass du im weitesten auch Erfinder bist.
Ja, okay. Also vielleicht versuche ich das so ein bisschen mit Leben zu füllen. Also Organisationspsychologe, vielleicht kann sich da nicht jeder sofort was drunter vorstellen. Das bedeutet, man beschäftigt sich viel damit, wie Menschen mit den Strukturen und Prozessen, die Organisation schaffen, interagieren. Und das heißt, es geht ganz viel um Themen wie Vertrauen, es geht um Themen wie Motivation, es geht um Themen wie Zusammenarbeit. Letztendlich entsteht viel Planung auf dem Reißbrett und man kennt es vielleicht von diesen Organigrammen, die dann wunderschön aussehen und dann werden die mal eben umgehangen und dann stellt man fest, ah, das hat ja ganz andere Auswirkungen in der Realität und man kann nicht einfach nur ein paar Kästchen umhängen und dann ist die Organisation umgebaut. Und genau dieser Teil, der danach kommt, nämlich wie Menschen damit interagieren, wenn Veränderungsprozesse kommen, wie Menschen damit interagieren, wenn Führungsprozesse umgestellt werden, damit beschäftige ich mich in der Organisationspsychologie. Und die andere Seite, die so ein bisschen angeklungen ist, ist das Thema, dass ich ein riesiger Fan von Brettspielen bin, leidenschaftlicher Brettspieler. Ich habe auch so ein Spieleregal hier neben mir mit ganz vielen Brettspielen. Und ich bin der Meinung, dass Brettspiele eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit sind, um Organisationsentwicklung und Organisationsprozesse zu durchdenken und zu verstehen. Und die beiden Sachen sind jetzt nicht zwangsläufig so total naheliegend beieinander, dass man sagt, Organisationsentwicklung und Brettspiel, dass das sofort auf der Hand liegt. Ich glaube, das liegt aber daran, wie wir Brettspiele betrachten. Und häufig ist es so, dass wir Brettspiele sehen als, ja, wirklich so teilweise auch kindliche Spiele. Da wird gewürfelt, da werden Karten gezogen, man gewinnt, man verliert. Der eine schmeißt den Tisch um, weil er halt nicht so richtig verlieren kann. Aber Brettspiele können so viel mehr. Und wenn man sich das mal anguckt mit so ein bisschen Abstand, ist es eigentlich ziemlich verwirrend und irritierend, dass Menschen in ihrer Freizeit, also eigentlich in ihrer wertvollsten Zeit, sich zusammensetzen und ihre Brainpower auf ein Problem werfen, nur um das dann 1, 2 Stunden später wieder in den Schrank zu räumen. Und dann werden sie dafür nicht mehr bezahlt, sondern sie treffen sich eine Woche später wieder und holen das gleiche Problem nochmal aus dem Schrank, um wieder ihre Brainpower draufzuwerfen. Und sie werden nicht mehr dafür bezahlt, sondern sie geben sogar Geld aus, um sich die Erweiterung für das Problem zu kaufen, um ein noch komplexeres Problem zu haben. Und ich glaube, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Aber was Organisationen immer brauchen werden, sind Menschen, die bereit sind, ihre Brainpower auf Probleme zu werfen. Und genau da, glaube ich, kann man von den Besten lernen. Und Brettspiele haben da einfach einen enormen Vorsprung, weil sie genau das richtig gut machen. Also sie schaffen Strukturen und Prozesse, die so aufgebaut sind, dass Menschen Lust haben, ihre Brainpower auf diese Probleme zu werfen. Und da setze ich an und gucke mir diese Mechaniken und Funktionen ab und schaue dann, wie kann man die eigentlich wieder in der Organisation nutzbar machen, damit Organisationen und die Spiele, in Anführungsstrichen, die Organisation kreieren, einfach wieder ein bisschen mehr Spaß machen und nicht total langweilig sind. Das waren genau drei Sätze, glaube ich.
Das waren exakt drei Sätze und ich bin froh, dass du das tust, lieber Janek, denn wir kennen uns jetzt ja schon ein paar Tage und die 3D-Welten, die du erfunden hast, kreiert hast, die genau das tun ja auch, was du gerade beschreibst, haben mich von Anfang an sehr gepackt und sehr gefesselt, wo ich dachte, wow, da steckt so viel drin, da kann man so vieles mitmachen. Ehrlicherweise kann man alles das, was man damit tut, kann ja auch anders machen. Aber da macht es erstens nicht so viel Spaß und zweitens, und das ist so meine Erfahrung als Facilitator in dem Fall, kommen auch nicht die guten Ergebnisse und Gespräche und Diskussionen zustande, die damit zustande kommen. Und das Beste, was man eh tun kann, ist so einen 3D-Welten-Workshop mal erleben, um davor ein Gefühl zu kriegen, wovon wir denn hier eigentlich sprechen. Aber vielleicht kannst du mal in zwei Sätzen grob erklären, was sind denn die 3D-Welten überhaupt und was hat es damit auf sich, ohne jetzt zu weit auszuholen und das zu detailliert beschreiben, weil in die einzelnen Phasen gehen wir ja gleich noch mal ein bisschen rein.
Ja, also vielleicht, was so der Grundgedanke bei den 3D-Welten war, war die Idee, dass es manche Brettspiele gibt, die sehr undurchsichtig sind. Die sind sehr farbschwammig und man weiß nicht so richtig, ja gut, ich habe jetzt 47.000 verschiedene Aktionen und Möglichkeiten irgendwie zu interagieren. Und die Leute grübeln und grübeln und kommen nicht zu einer Entscheidung und am Ende entsteht so Analyseparalyse und so ein Zug dauert eine Viertelstunde. Und andere Brettspiele schaffen das aber sehr klar, also mit einer sehr klaren Sprache und mit sehr klaren Methodiken, dass man sehr genau weiß, was sind meine Möglichkeiten, was kann ich tun, wie kann ich hier schnell eine Entscheidung treffen und wie steht es gerade um die verschiedenen Ressourcen. Und das habe ich mir angeguckt und habe gedacht, okay, ich fasse ganz, ganz viele dieser kleinen Tricks und Kniffe, die in der Facilitation immer wieder mal auftauchen, zusammen und gieße die quasi in einen Gesamtkonzept. Und der Grundgedanke dabei war, wenn jeder der beteiligten Personen ein Thema hört oder eine Aufgabenstellung hört, dann entwickelt sich so eine Art mentale Karte von dieser Problemstellung. Und wenn jeder diese mentale Karte auf eine Glasscheibe zeichnen würde und dann diese Glasscheiben übereinander stapeln, dann würden wir sehen, wo entstehen Täler, wo entstehen Berge, wo sind quasi schon Gemeinsamkeiten, wo gibt es vielleicht Dinge, die eher außen sind, manche Sachen sind näher beieinander. Und jetzt mache ich das nicht mit Glasscheiben, sondern anders, dass es wirklich dreidimensional entsteht. Aber die Idee ist, dass so wie das gemeinsame Verständnis in der Gruppe wächst, wächst auch diese 3D-Welt. Und am Ende gucken alle auf das Gleiche. Und diesen Zustand zu erreichen, dass in einer Organisation eine Gruppe von Menschen, oftmals Entscheidungsträgerinnen, irgendwo in der Lage sind, sich wirklich mal auf ein Bild zu einigen und gemeinsam zu wissen, wie haben wir das priorisiert, wie stehen wir zu diesen verschiedenen Themen. Das ist dann ein großer Beschleuniger, wenn es um die weitere Umsetzung geht und ermöglicht halt oft, dass in der Umsetzung halt sich darauf wieder zurückbesinnt werden kann und darauf wieder zurückreferenziert wird.
Und das waren genau zwei Sätze, mit denen kann man gut arbeiten. Wenn ich die 3D-Welten jetzt noch nicht kennen würde, dann wäre ich jetzt, glaube ich, extremst neugierig. Da ich sie kenne, muss ich sagen, finde ich, hast du das echt super auf den Punkt gebracht. Und was mich an den 3D-Welten immer wieder fasziniert, wenn ich sie als Facilitator begleite, wie schnell die Teilnehmenden in den Bann gezogen werden, in den Bann der Methode, aber auch in den Bann des Themas, was bearbeitet wird. Und bevor wir jetzt in die einzelnen Phasen einsteigen, möchte ich eins noch ganz kurz erwähnen, denn du hast ja diese Methode nicht nur erfunden, du hast ja für diese Methode auch einen Preis bekommen.
Ja,
Und wenn ich falsch liege oder das jetzt falsch sage, korrigiere mich bitte. Du hast, glaube ich, vom BDVT die goldene Eule gekriegt für Tools und Trainings im Jahr 2023.
genau, das war der Europäische Trainingspreis. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja.
Und unserer Meinung nach, Marco, ist das auch sehr verdient, oder?
Absolut verdient, weil man kann damit ganz, ganz tolle Sachen machen. Und jetzt könnte man ja mal reinsteigen in was kann man denn damit machen? Und was kann man damit vielleicht aber auch nicht machen? Fangen wir mit dem Positiven an. Also ich glaube, in dem Moment, wo es um eine gewisse Komplexität geht, wo es um Wechselwirkung geht, wo es um genau das geht, was du gerade beschrieben hast, Janek, nämlich dass so ganz viel unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen, eignet sich das ganz herausragend, damit zu arbeiten. Und allem voran, bevor ich jetzt mich als Team oder als Gruppe, wie auch immer, damit auseinandersetze, steht ja irgendeine Leitfrage für ein Thema, das ich bearbeiten möchte. Und diese Leitfrage könnte zum Beispiel ja sein, wie können wir als Organisation, als Unternehmen oder auch im Team im Jahr 2000, was haben wir heute? Wir haben 24, sagen wir mal, wie sieht unsere Zusammenarbeit im Jahr 2028 aus? Also so den Blick nach vorne gerichtet, wäre eine ganz weite Fragestellung. Man kann es aber auch sehr spezifisch fassen, ne? Wenn man jetzt sagt, ich habe eine ganz konkrete Fragestellung und ich habe dieses Thema auch irgendwann in der Zukunft gelöst. Nehmen wir auch mal das Jahr 2028 wieder. Was habe ich denn getan, um dorthin zu kommen? Also irgendwie so eine Fragestellung steht ja zu Beginn, um dann im ersten Schritt, und das ist ja so dieser erste Schritt, in so einem typischen 3D-Welten-Workshop, geht es ja darum, die unterschiedlichen Ideen und Gedanken, unterschiedliche Perspektiven der beteiligten Workshop-Teilnehmenden mit einzusammeln. Also Inhalte zu sammeln. Und als Facilitator würde ich sagen, das ist jetzt erstmal ein ganz klassisches Brainstorming beziehungsweise Brainwriting, was dort stattfindet. Jetzt gibt es nur eine Besonderheit bei diesem Brainstorming beziehungsweise Brainwriting, denn das Ganze wird auf weiße Mini-Whiteboards geschrieben. Aber nicht jede Idee kommt ja auf die Spielfläche, sondern du hast ja bewusst eingebaut, eine Idee, dass Sachen erstmal ausgesiebt werden. Warum ist das denn aus deiner Sicht wichtig, dass jetzt da nicht viele Ideen gesammelt werden? Das hört man ja klassischerweise beim Brainstorming, Brainwriting. Erstmal ist alles erlaubt, erstmal viel, viel Masse, sondern du empfiehlst ja, und das ganze Spielfeld ist ja auch so ausgelegt, dass nicht jede Idee da drauf kommt. Was zum Teufel hat dich da getrieben?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen unintuitiv. Ich glaube, dass dass die Methode an ganz vielen Stellen, und das taucht hier am Anfang auf, aber auch später, immer wieder damit arbeitet, dass das Material und die Möglichkeiten begrenzt sind. Also ich kann nicht jede Idee auf diese Inselwelt bringen. Und jetzt gibt es so unterschiedliche Denkrichtungen, die da vielleicht auch so innerlich aufschreien. Also ich glaube, dass es viel mit der Aufgabenstellung zu tun hat und dass es viel damit zu tun hat, in welche Richtung soll das Ganze gehen. Mein persönliches Gefühl ist, solange auch die Organisation und auch die Wirtschaftslage steil nach oben zeigt, ist das Interesse groß an Methoden wie Design Thinking und andere Sachen, die irgendwie neue Ideen generieren und irgendwie dafür sorgen, wir müssen nochmal investieren und wir müssen irgendwie dabei bleiben, dass wir den nächsten großen Sprung nicht verpassen. Wenn das Ganze allerdings wieder so ein bisschen den Pfeil nach unten zeigt und man merkt, na, langsam wird es aber auch ein bisschen eng und man muss den Gürtel ein bisschen enger schneiden, dann ist die Frage, haben wir überhaupt die Möglichkeit und brauchen wir jetzt gerade noch weitere neue Ideen oder ist nicht auch irgendwann der Punkt gekommen, wo man mal aussieben muss und sich viel eher der harten Diskussion stellen, welche von den vorhandenen Projektideen und Möglichkeiten wollen wir denn auch unter Druck und auch unter anstrengenden Situationen fortführen und welche müssen wir eventuell irgendwann auch einstellen? Und das ist eine sehr, sehr schwierige Diskussion, die startet aber hier bereits am Anfang, dass nicht jede Idee am Ende es auf die Welt schafft. Und ich würde das so sagen, so sinnvollerweise schafft es die Gruppe am Anfang, dass alle Beteiligten plausible Alternativen liefern. Also es sind auch realistische Ideen dabei. Es ist eine echte Alternative zwischen den verschiedenen Optionen, die am Ende auf dieser Welt liegen. Und zwischen all diesen plausiblen Alternativen gilt es dann weiter auszuwählen. Und wenn ich am Anfang das schon mal in einem kleinen Über, also in einem kleinen Zweiergespräch, meine Idee einer anderen Person vorzustellen und da erste Überzeugungsarbeit zu leisten, dann ist das schon mal ein Prozess, wo der ein oder andere vielleicht auch für sich schon mal lernen kann, naja, vielleicht ist nicht jede Idee, die ich hier generiert habe, absolut Gold wert und vielleicht muss ich mich von der einen oder anderen Sache auch trennen. Und vielleicht hat ja auch die andere Person eine Idee, die mir richtig gut gefällt und andere Menschen sind vielleicht ja auch, ne, kompetent in dem Thema und sich dann gemeinsam schon mal auf gemeinsame Ergebnisse einigen, ist ja vielleicht eine Sache, die ganz praktisch ist. Und da zum Thema Kompromiss und tatsächlich Themen über die Ziellinie schieben, das steckt an ganz, ganz vielen Stellen mit drin, dass es nicht darum geht, dass eine Person oder eine Idee als Sonderperformer, als Einzel-Alleinstellungsmerkmal an allen vorbeischießt, sondern ja, das ist ja an vielen Stellen ein Prozess, der über Hin- und Herruckeln geht und der darum geht, wirklich auch dafür zu sorgen, dass diese Ideen von allen Beteiligten verstanden werden und nicht möglicherweise durchgesetzt werden aufgrund einer gewissen Machtposition.
Diese Machtposition, die wird ja auch innerhalb der 3D-Welten gar nicht gespielt. Ich habe so im Hinterkopf auch, als wir bei dir die Methode lernen durften, und auch wenn wir die selber durchführen, dass Führungskräfte halt genauso zur Gruppe gehören wie alle anderen. Also es gibt ja Methoden, da kommen wir gleich in den nächsten Phasen noch zu, dass eben genau das nicht passiert, dass alle dann zuhören und gucken, was der Chef sagt. Sondern da hast du ja so kleine Kniffe eingebaut auch, wie genau das nicht passiert. Und damit komme ich auch schon so ein bisschen zur Phase 2. Und zwar in Phase 2 ist es ja so, dass die Ideen und Gedanken, die gesammelt und ausgesiebt wurden schon, letztendlich auf die Welt kommen. Also die werden auf die Welt, auf das Spielfeld gelegt. Und Ideen und Gedanken, die sehr nah aneinander sind oder die zusammengehören, die verwachsen dann zu einer Insel. Und Themen, die eher nicht zusammengehören, Ideen und Gedanken, die sind dann weit auseinander, sodass verschiedene Inseln entstehen, wo man dann auch so ein bisschen die Entfernung einordnen kann. Und auch beim Anordnen dieser Inseln hast du dir auch was überlegt, nämlich, dass nicht jeder seine ganzen Plättchen, die er sie noch hat, einfach dahin legt, wo er glaubt, wo es richtig ist, sondern dass er ja, er oder sie teilweise auch diese Plättchen aus der Hand gibt und die von anderen gelegt werden.
Ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie diese Plättchen am Ende in diese Welt kommen. Da kann man auch verschiedene Varianten machen und hier wird schon deutlich, dass diese Methode einerseits, wie soll ich sagen, wenn man die einmal erlebt hat, dann hat man einen Ablauf oder eine Version davon erlebt. Aber so wie ihr beide, die auch in der Ausbildung waren, wisst, da gibt es halt viele, viele Varianten und am Ende muss ich sowas wie kuratieren oder als Facilitator oder Facilitatorin in dem Moment dann auch entscheiden, okay, was passt gerade gut zu der Gruppe. Und bei diesem Schritt, wo die Leute diese Ideen in diese Inselwelt bringen, da wird, glaube ich, der große Unterschied deutlich, ob das Ganze horizontal auf einem Tisch liegt oder ob es vertikal an so einer Wand hängt. Weil das kennt man vielleicht, wenn man irgendwie versucht, sowas gemeinsam im Team an so einer Pinnwand zu sortieren, dann gibt es immer so ein, zwei Leute, die besonders aktiv sind. Der Rest tritt nach und nach in den Hintergrund, verschränkt dann irgendwann die Arme und gibt vielleicht noch einen klugen Hinweis, aber das war's, die Beteiligung sinkt. Und hier ist es so, dass alle um diese gemeinsame Inselwelt drumherum sitzen, das heißt, alle haben den gleichen wortwörtlichen Zugriff auf das Material, alle können in diesen Prozess mit eingreifen und sind auch dazu angehalten. Und das ermöglicht, dass ich eben auch Interaktionen zwischen den Personen anleiten kann, dass ich dafür sorgen kann, dass die Menschen, die an diesem Prozess beteiligt sind, nicht nur alleine ihre Ideen vertreten, sondern eben auch prüfen können, inwieweit war das verständlich für andere Leute in der Gruppe. Und gleichzeitig wird es aber nicht langweilig, weil alle damit beschäftigt sind, einzugreifen und in diesem Prozess mit unterwegs sind. Genau.
Das Spannende finde ich, wenn man sich das nämlich so durchliest auf deiner Homepage oder auf dem One-Pager, den wir auch gerne in den Show Notes verlinken, wie sieht denn die Methode eigentlich so aus? Wie kommt man überhaupt dorthin? Liest man so in diesen ersten beiden Phasen erstmal überhaupt gar nichts Spektakuläres? Also, erste Phase ist quasi Ideen sammeln, prima. Zweite Phase ist Ideen clustern, also zusammenschieben. Und da wird man auch sagen, ja, warum soll ich das denn auf dem Weg machen? Einen Teil der Antwort hast du gerade schon gegeben. Was ich aber aus meiner Praxis immer wieder voller Faszination beobachte, wie viel Gespräche dort schon stattfinden, wie viel Kommunikation stattfindet, wie viel durch dieses, wir stehen alle zusammen um einen Tisch drumherum, wir sind alle beteiligt, wir haben alle die Hände auf dem Spielfeld, wir schieben alles miteinander, hier schon diese Sichtweisen ausgetauscht werden. Und das finde ich, ist genau das Wertvolle daran, nämlich zu sagen, nicht nur, wir haben eine andere Form, wir packen es nicht per Post-it an eine Wand, sondern wir haben es jetzt auf diesen Whiteboards auf dem Tisch, sondern das ermöglicht wirklich den kommunikativen Austausch untereinander und damit auch das bessere Verstehen der jeweils anderen Position.
Und genau das ist das, was ich meinte, als ich vorhin gesagt habe, die Methode zieht alle in ihren Bann. Also man merkt in diesem Moment halt dann wirklich schon, die Welt liegt in der Mitte, so du hast gerade schön beschrieben, und alle sind fokussiert. Und das finde ich immer wieder faszinierend zu beobachten.
Ja, und ich glaube, da wird eben deutlich, dass es manchmal schwer ist, zu beschreiben, dass es eben viele, viele kleine Zahnräder sind, die in diesem Gesamtprozess ineinander greifen. Aber man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass es am Ende wirklich aufgrund des Materials, aufgrund der Logik in den verschiedenen Phasen dafür sorgt, dass es einfach sehr viel smoother durchläuft, sehr viel angenehmer durchläuft. Für mich auch als jemand, der das durchführt, sehr häufig, muss ich sagen, ich finde für mich als durchführende Person macht es das sehr angenehm, weil ich viel weniger damit beschäftigt bin, irgendwie Papier zu verwalten, sondern mich viel mehr auf die Gruppe konzentrieren kann und dann eben auch entsprechend genau da ansetzen, was die Gruppe als nächstes braucht. Und das ermöglicht eben auch nochmal eine andere Begleitung in diesen Prozessen auf einer anderen Tiefe.
Und das, was in diesen ersten beiden Phasen schon passiert, nämlich dass diese Kommunikation und der Austausch untereinander so stark stattfindet, ich finde, das nimmt fast schon den Höhepunkt in der dritten Phase, die kommt und die beschrieben wird, weil dann geht es nämlich darum zu priorisieren. Und auch hier werden viele jetzt zuhören in unserem Podcast und sagen, ja, ich war schon in verschiedenen Workshops, ich war in verschiedenen Meetings, ich weiß, wie Priorisieren funktioniert. Man klebt nämlich einfach irgendwelche Punkte irgendwo oben drauf und dann ist priorisiert. Und das ist ja ein Stück weit anders bei den 3D-Welten, denn jetzt werden die gesammelten Ideen auf diesen Sechseckplättchen, auf diesen weißen Mini-Whiteboard so in die Höhe gebaut. Und ich kann damit deutlich machen, was ist denn wichtiger als was anderes. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass der eigentliche Twist in dieser Methodik ja dann nicht nur ist zu sagen, lass uns mal gucken, was haben wir jetzt in die Höhe gebaut, sondern wenn wir diese Metapher der Welt nehmen und Matthias, du sprachst gerade von den Inseln, die sich da ja ergeben und gebaut werden, dass man dann mal überlegt, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt der Meeresspiegel steigt? Das ist so die Metapher, mit der diese Spielmatte, die ist bewusst, glaube ich zumindest, blau ja auch gewählt. Blaue Spielmatte symbolisiert das Meer an der Stelle. Was passiert, wenn der Meeresspiegel steigt? Was säuft denn dann alles ab? Und in jedem Workshop, den ich dazu moderiert habe, habe ich gemerkt, geht erstmal ein Moment des Raunens so durch den Raum und so ein ganz betroffenes, betretenes Oh.
Ja, und das ist, glaube ich, genau einer der Momente, wo es nochmal die andere Art der Visualisierung nochmal einen ganz großen Impact hat. Ich glaube, dass es hier genau darum geht, dass es wehtun muss. Also eine Priorisierung muss wehtun, weil eine Entscheidung für etwas eben auch eine Entscheidung gegen etwas anderes ist. Und in dem Moment, wo ich mit diesen physischen Höhenplättchen arbeite, gebe ich physischen Einheiten auch wieder diese Begrenzung zurück. Das heißt, Zeit kann man nicht dehnen, kann man nicht pressen, kann ich nicht aus dem Nichts zaubern, genauso wie ich Energie nur begrenzt zur Verfügung habe. Und am Ende geht es nicht darum, sind die anderen Aufgaben denn schlechte Aufgaben? Nein, das sind alles gute, plausible Alternativen. Aber nur wenn wir uns gegen bestimmte plausiblen Alternativen entscheiden, dann wird wieder Energie frei und wir hören auf, Arbeitszeit in ein Thema zu investieren, wo wir sagen, okay, im Zweifelsfall lassen wir das eh sein. Dann investiere ich jetzt diese Arbeitszeit in ein Thema, was wir tatsächlich über die Ziellinie bringen müssen. Und das macht die eigentlich schwierigen Diskussionen auf, weil normalerweise taucht sowas auf einer PowerPoint auf, da liegt das alles irgendwie nebeneinander, vielleicht wird es nochmal hoch und runter sortiert, dann gibt es manchmal, ne, dann hat jemand noch eine Idee, dann wird es noch ergänzt, das ist ja auch ganz nett und dann steht es erstmal da. Aber man merkt, man hat ja gar nicht die Zeit und die Möglichkeiten, alles umzusetzen. Und hier kommt sozusagen der erste Realitätscheck, der nämlich der Gruppe aufzeigt, dass all die schönen Ideen und all die schönen Möglichkeiten, die man sich vielleicht ausmalt, am Ende ja trotzdem in der Realität verankert sein müssen. Und ich erlebe es häufig, wenn man das anders macht oder nicht macht, dass Leute eine sehr hohe Motivation haben in diesen Workshops. Also, dass man in so einem Workshop mit ganz vielen Maßnahmen und coolen Ideen rausgeht und alle haben irgendwie richtig Bock drauf und dann scheitert das Ganze halt an der Realität. Und man stellt plötzlich fest, ach, vorher haben die Leute gar nicht mit Händen in den Taschen irgendwie Freitag 14 Uhr Feierabend gemacht, sondern die waren ja schon vorher irgendwie ausgelastet, teilweise überlastet. Und wenn jetzt noch irgendjemand eine gute Idee genannt hat, naja, dann kriegt er die auch noch aufgedrückt und dann muss man mal gucken, in welchen Überstunden man da noch irgendwie Zeit rein investiert. Und dieser Realitätscheck, der ist ja nicht nur so, dass man das einmal wie bei Klebepunkten einmal reinsetzt, sondern das wird immer wieder hin und her verändert. Man kann sozusagen dieses Bild im Nachhinein noch anpassen, indem man Veränderungen nominiert und dann nochmal dieses Höhenprofil anpasst. Und das ist auch nochmal wichtig oder eine wichtige Veränderung. Häufig haben wir das sonst, dass man diese Klebepunkte setzt, aber die popelt ja keiner mehr ab und sagt, ach nee, jetzt wo ich das sehe, war irgendwie eine doofe Entscheidung. Aber genau hier ist das Material flexibel bei den 3D-Welten, weil das Material genau das wiedergeben soll, wie das aktuelles Verständnis der Gruppe ist. Und wenn sich in dem Moment das Verständnis der Gruppe ändert, Prioritäten verändern, Verständnisse für Prioritäten verändern, dann wird es hier eben auch deutlich. Und dann kann es manchmal passieren, dass sich Täler und Berge komplett nochmal über diese Inselwelt verändern, weil gute Argumente für oder gegen bestimmte Themen ausgesprochen werden. Und wichtig ist, dass im Endeffekt jeder, der diesen Tisch verlässt, verstanden hat, okay, wie kam es zu dieser Priorisierung und kann ich diese Priorisierung jetzt auch vertreten?
Und jeder hat ja auch das gleiche Recht in dem Moment, ne? Also jeder kann nominieren, aber jeder hat auch die Möglichkeit, ein Veto einzulegen. Und da kommt es halt sehr auf die Argumentation an. Und das finde ich halt in dieser Phase wirklich sehr interessant und sehr spannend, immer zu beobachten, wie dieses Bewusstsein dann auch wirklich wächst, dass diese Höhenunterschiede da sind. Und auch dieses Nachdenken, ist das denn so in Ordnung? Und diese Diskussionen, die dadurch entstehen und auch die Argumente, die letztendlich dann reingebracht werden, übrigens auch von welchen, die manchmal eher ruhiger sind, da mal wieder, dass alle sind im gleichen Abstand zum Geschehen. Und das ist für mich auch ein riesengroßer Mehrwert. Und du hast gerade gesagt, wenn alle vom Tisch gehen, ist, haben alle das gleiche Bewusstsein und wissen genau, wie ist das entstanden. Und man guckt nicht vorne auf eine Tafel und sagt, okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie dieser ganze Haufen von Punkten entstanden ist, ne? Sondern man ist ja an dieser lebhaften Diskussion komplett beteiligt.
Und diese Diskussion, auch da wieder aus dem Nähkästchen geplaudert, da gibt es, glaube ich, eine ganz enge Verknüpfung zu unseren Themen, Matthias, ja auch, über die wir so in dem Podcast ganz, ganz regelmäßig reden, nämlich über Teamarbeit, über das Zusammenspiel zwischen Führung und Teams. Und was ich ganz häufig beobachte, und ich glaube, du hast das irgendwann in irgendeinem Kontext auch mal gesagt, Janek, dass die Themen, über die hier an dieser Stelle gesprochen wird und die Themen, die hier diskutiert werden, und die Themen, wo man jetzt sagt, verschiebe ich jetzt ein Höhenplättchen von A nach B, also priorisiere ich jetzt nochmal um oder nicht um, exakt die Themen sind, die ohnehin diskutiert würden. Nur mit dem riesengroßen Unterschied, dass das in so einem 3D-Welten-Workshop kein Geld kostet, wenig Zeit kostet, wenig Ressourcen kostet und man dem ein Stück weit vorweggreift, was ansonsten in der Realität eh stattfinden würde. Genau solche Diskussionen. Priorisieren wir nochmal um, priorisieren wir nach oben, weil das kostet dann in der Regel Zeit, das kostet in der Regel Geld. Aber es sind die gleichen Themen, die besprochen werden. Und durch die Art und Weise, wie es hier in diesem Workshop stattfindet oder mit dieser Methodik stattfindet, finde ich das ein ziemlich gutes Zusammenspiel, was so ein Team untereinander haben kann, was aber auch Führungskräfte mit ihren Teams diskutieren, weil auch solche Workshops habe ich schon mal moderiert, wo dann halt Führungskräfte mit, also hierarchische Führungskräfte mit ihren Teams dabei waren. Und es sind genau die Diskussionen hochgeploppt an dieser Stelle, die die Realität eins zu eins abbilden.
Ja, ich glaube, das ist genau die Idee auch zum Thema Führung oder in welche Richtung oder eine Ausrichtung, um das mal so vielleicht zu nutzen. Häufig erlebe ich das, dass Teams mit einer hohen Energie an ihren Themen arbeiten. Also da will ich gar nicht irgendwas Negatives unterstellen. Jeder ist total engagiert und jeder zieht irgendwie voller Engagement in die Richtung, von der die Person überzeugt ist, dass das die richtige Richtung ist. Und das als Bild kann man sich vorstellen, wie so ein Schlittenhundgespann, was vorne am Schlitten hängt und jeder Hund zieht in eine andere Richtung. Da geht es keinen Meter voran und im schlimmsten Fall zerreißt es mir den Schlitten und am Ende sind alle enttäuscht. Und die Idee ist, dass gerade mit solchen Workshops, wie zum Beispiel mit diesen 3D-Welten-Workshops, wo ich eben diese gemeinsame Ausrichtung gewinne, all diese Schlittenhunde mal in die gleiche Richtung aufstelle. Und dann kann es auch wieder vorangehen. Und man merkt, das ist einfach ein unheimlicher Geschwindigkeits- und Verständnisboost ist, wenn alle im Team das gleiche Verständnis haben. Und zu häufig erlebe ich das, dass so eine Strategie per PowerPoint rumgeschickt wird und dann heißt es, ja, die Strategie ist kommuniziert. Dann fragt man meistens nochmal mit so einer geschlossenen Frage, haben alle die Strategie verstanden? Dann nicken alle und dann zieht jeder wieder in eine andere Richtung. Und das zu vermeiden, geht es genau hier in dem Prozess darum, wirklich zu gucken, okay, wo finden wir denn eine gemeinsame Richtung? Und auch wenn das manchmal schwer ist und auch wenn das heißt, dass nicht jeder genau seine persönliche Richtung verfolgt, aber wir als Team am Ende gemeinsam uns geeinigt haben, wo es denn hingehen soll.
Alle, die jetzt glauben, das war es mit den Höhenprofilen und dem gemeinsamen Verständnis, es geht ja noch weiter. Und zwar werden ja die Inseln letztendlich auch noch besiedelt. Das heißt, man macht jetzt nochmal einen Perspektivwechsel. Also man blickt jetzt aus der Brille verschiedener Stakeholder. Das können die Geschäftsführung sein, das können Mitarbeiter sein, das können Kunden sein, nochmal drauf und priorisiert dann die Themen aus genau diesen verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven. Und guckt dann genau, was wäre jetzt zum Beispiel aus Sicht der Geschäftsführung das Prio 1-Thema. Und das macht ja auch jeder für sich. Man hat im Fokus, im Blick die Themen oder die Ideen, Gedanken, die man auswählt und setzt dann letztendlich seinen Spielstein da drauf. Das machen dann alle gleichzeitig. Und ich finde genau diese Phase auch nochmal spannend, weil man dann einfach sieht, was man selbst für Gedanken hat aus den verschiedenen Perspektiven.
Ja, also einerseits ist es natürlich häufig geprägt durch Hypothesen, also dass man eine Hypothese hat über diese Stakeholder-Gruppe, die man da jetzt gerade setzt. Manchmal ist es aber auch ein totaler Erkenntnisgewinn, dass jemand sagt, ich habe gar keine Idee, was dieser Stakeholder denken würde. Und das ist ja vielleicht auch eine Aussage, wenn ich beispielsweise keine Idee habe, was würde denn mein Kunde eigentlich gerade total gut finden? Vielleicht sollte ich mich mal austauschen mit dem. Und dadurch wird es sozusagen in diese Welt gebracht. Und was in der Phase eben auch ganz wichtig ist oder was mir wichtig ist als Hintergedanke, ist, dass in so einem Workshop, häufig ist es so, dass so verschiedene Vertreter aus verschiedenen Silos oder aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, eine gemeinsame Strategie, eine gemeinsame Ausrichtung erarbeiten und die diese Themen dann aber danach wieder zurück ins Team transportieren müssen. Und dieses Team hat aber nicht an dem Workshop teilgenommen. Und sich dadurch nochmal rein zu versetzen, wie würde ich denn auf diese Themen nochmal gucken aus dieser Brille von jemandem, der jetzt nicht all die guten Argumente gehört hat, die wir jetzt gerade ausgetauscht haben? Welche Station und welche Teile würden denn diesen Personengruppen besonders wichtig sein? Und wenn wir uns jetzt in unserer klugen Diskussion für oder gegen bestimmte Aspekte entschieden haben, wie wollen wir damit umgehen und wie müssten wir dann auf diese Gruppe zugehen, auch hier in der Kommunikation? Weil wir haben vielleicht total verstanden, dass wir ein bestimmtes Thema jetzt absägen und dann nicht mehr weiter Zeit und Energie investieren, weil wir ein anderes Thema hochpriorisieren. Das wissen aber die anderen noch nicht. Und die haben jetzt die ganze Zeit an einem Thema gearbeitet mit großer Leidenschaft und sind vielleicht total überrascht, dass das jetzt plötzlich runterpriorisiert wurde. Und hier entsteht, glaube ich, ganz, ganz viel, wenn es darum geht, diese Ergebnisse und diese Diskussion wieder nach außen zu tragen.
Du hast ja hier auch den großen Vorteil, dass die 3D-Welten eben lebend sind, ne? Also du kannst sie ja dann wieder verändern und verschieben. Und ich kann kleine Anekdote aus einem 3D-Welten-Workshop, den ich gemacht habe, mal sagen zu diesen verschiedenen Perspektiven, zu den Hypothesen, die du gerade angesprochen hast. Die alle Teilnehmer waren sich ganz einig, welche Ideen und welche Themen die Geschäftsführung priorisieren würde. Und das waren ganz klar völlig andere als die aus Sicht der Mitarbeitenden. Zum Ende des Workshops kam aber die Geschäftsführung dazu. Und die haben jetzt die 3D-Welten gesehen. Die wussten nicht, welche Spielsteine was bedeuten und was da genau priorisiert ist von wem. Die hatten aber die Aufgabe, selbst zu priorisieren, welche Themen sie am wichtigsten empfinden. Und es waren tatsächlich auch die Geschäftsführung, glaube ich, war überrascht, dass die Geschäftsführung zu 100% das Gleiche priorisiert hat wie die Teilnehmer aus Sicht der Mitarbeitenden.
Ja, das ist zum Beispiel auch ein sehr schöner Moment, wenn man das so arrangieren kann, weil häufig da fast schon so ein Mediationscharakter dabei ist, dass plötzlich die Leute verstehen, ach Mensch, die Hypothesen, die ich im Kopf habe über die böse, gemeine, geldgierige Geschäftsführung, die irgendwie den nächsten Bali-Urlaub höher priorisiert als meine Work-Life-Balance, dass das dann gar nicht der Wahrheit entspricht. Und dann stellt man manchmal fest, ach, die haben das gleiche Interesse, was wir haben, stecken aber möglicherweise noch mal in anderen Zwängen drin. Und da bin ich wieder dabei zum Thema Einigkeit, ne, und wie diese Schlitten und das am Ende alle am selben Strang ziehen und dass es gar nicht so diese Gegenläufigkeit gibt. Und das ist schön, wenn das so funktioniert und wenn das so geklappt hat. Klingt
Und
nach
das
einem
ist
guten
ja,
Workshop.
war es auch definitiv. Und es ist ja dann auch so ein bisschen das Thema Transparenz, was dann herausgestellt wurde, ne? Also da hat die Geschäftsführung sich auch gefragt, warum nehmen die das denn genauso wahr? Das zieht dann natürlich auch nochmal so ein bisschen mit sich, was dann arbeitet, ne? Das ist dann ein anderes Themenfeld, aber es ist natürlich schön, wenn das dann auch noch zusätzlich mal mit in die Teams getragen wird, beziehungsweise dann auch mit von der Geschäftsführung mal betrachtet wird.
Absolut.
Und tatsächlich ist es ja nicht nur bei größeren strategischen Themen sehr, sehr hilfreich, mit den 3D-Welten zu arbeiten. Das habe ich jetzt zwei, dreimal gemacht, wo es dann wirklich um größere Themen ging, sondern ich glaube auch in einem Teamkontext ist es durchaus wichtig. Das Thema der Schlittenhunde würde ich unter die Überschrift Alignment packen. Team-Alignment ist ja auch massiv wichtig, zu sagen, lass uns mal schauen, wie können wir als Team in die gleiche Richtung rennen. Das Thema Kommunikation hatten wir, Matthias, ja auch in vorangegangenen Folgen. Ich glaube, wir haben angefangen. Ich meine, das war sogar unsere erste Folge, die vier Seiten einer Nachricht von Schulz von Thun, dieses ganz, ganz
Yes.
alte, tradierte Modell, was aber immer noch ganz viel Bedeutung hat, wo es ja genau darum geht, wie reden wir vernünftig miteinander, wie sind wir als Team aligned, wie können wir diese unterschiedlichen Perspektiven austauschen, wie meine ich eigentlich was? Und dabei unterstützt das massiv. Deswegen würde ich an der Stelle die Werbetrommel rühren, nicht nur für die 3D-Welten insgesamt und auch nicht nur für den Einsatz in größeren strategischen Projekten oder grundsätzlich in Projekten, sondern vielleicht auch als Team-Workshop, als Entwicklungsworkshop, um zu sagen, wie können wir Teamarbeit verbessern, wie können wir unser Alignment erhöhen, wie können wir unser Miteinander stärken, indem wir auch da unterschiedliche Perspektiven miteinander austauschen.
Und dazu würde mich jetzt eins folgen, wirklich wahnsinnig interessieren, Yannick. Du hast deutlich mehr Erfahrung mit den 3D-Welten als Marco und ich zusammen, vermute ich. Und mich würde interessieren, das, was Marco jetzt gerade gesagt hat zum Thema Teamentwicklung. Was waren so deine spannenden Cases, die du durchgeführt hast mit den 3D-Welten zum Thema Teamentwicklung?
Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, manchmal, die ich selbst wirklich durchgeführt habe, manchmal vielleicht auch Sachen, die ich indirekt oder nur teilweise begleitet habe. Aber ein paar Sachen, wo ich die Anwendung besonders gelungen fand, war zum Beispiel, da wurden Workshops durchgeführt auf den verschiedenen Führungsebenen. Also jede Führungsebene hat die gleiche Fragestellung zu dem Thema Ausrichtung bekommen. Und dann wurde in der Cafeteria, wurden diese vier Das waren vier Führungsebenen. Da wurden diese vier Welten einmal ausgestellt, wie so eine Art ja, Museum. Und dann gab es so Pinnwände drumherum und da konnten die Teilnehmenden, also die Mitarbeitenden, dann Fragen stellen und darauf Bezug nehmen. Und ganz zum Schluss gab es nochmal einen großen Zusammenkunft, wo alle, die diese 3D-Welten gebaut hatten, nochmal sich damit auseinandergesetzt haben, welche Wirkung hatte das denn auf das Team und was ist denn den anderen Leuten noch aufgefallen? Und das hat an vielen Stellen dafür gesorgt, dass die Organisation sich nochmal als Ganzes und dass es eben nicht Führung auf nur einer Ebene und wir gegen die, sondern dass Führung Thema ist, das alle betrifft. Es gibt auch immer wieder Situationen zum Beispiel zum Thema, welche Aufgaben haben wir eigentlich bei uns im Team und wie werden die verteilt? Und da gibt es manchmal total schöne Situationen, dass manche Inselwelten total niedrig priorisiert sind. Und dann gibt es manche Teams, die sagen, ja, dann sourcen wir das Thema einfach aus und wir lassen es sein. Und manche sagen, nee, jetzt müssen wir hier richtig Energie und Werbung rein investieren, weil das ist das Thema der Zukunft. Und da entstehen ganz interessante Diskussionen auch für die weiteren Ausrichtungen, die die Teams dann teilweise für sich entscheiden. Ich habe die 3D-Welten aber auch schon in Einzelinterviews angewendet und habe mit Führungskräften Einzelinterviews geführt zum eigenen Führungsverständnis und wer auf welcher Führungsebene eigentlich für welche Themen Verantwortung hat, um danach ein gemeinsames Bild zu erstellen, was ist eigentlich unser Anforderungsportfolio, wie verstehen wir Führung auf den verschiedenen Führungsebenen in unserer Organisation und was erwarten wir dann auch, welcher Anteil wo wie übernommen wird. Und das hat auch als Grundlage für ein 1:1 Interview eine super Grundlage gegeben. Ich glaube, das Größte war, dass ich einmal mit, ich glaube, das waren 43 Führungskräften ein gemeinsames Führungsbild entwickelt habe, die dann an mehreren Tischen gearbeitet haben, das nach und nach zusammengesiebt wurde und zum Schluss gab es eine große Welt in der Mitte, wo sich dann wirklich alle geeinigt haben, was heißt es denn für uns, dass es eben nicht nur irgendwelche Buzzwords sind, sondern welches Verhalten wollen wir denn für uns in der Führung leben und was bedeutet es denn für uns, hinter diese Buzzwords zu gucken. Und das sind alles Prozesse gewesen, wo ich das Gefühl habe, also ich könnte mir heute nicht mehr vorstellen, das nicht mit den 3D-Welten zu machen, sondern würde da auf jeden Fall wieder drauf zurückgreifen.
Also ich auch, ich kann mich anschließen, mir geht es ganz genauso aus Rolle Facilitator, aus Rolle Teilnehmender, kann ich sagen, es zieht einen sofort in den Bann und in meinem Arbeitsumfeld geht es so langsam viral, also nicht nur so langsam, sondern viral geht ja relativ schnell exponentiell viral, also das ist schon krass, welche Begeisterung das auslöst, weil es Spaß macht, weil es gute Ergebnisse bringt und weil die Qualität sehr, sehr groß ist. Jetzt bleibt noch eine Frage, Jannik, übrig. So, zum Ende der Folge. Wo kriegt man mehr Infos zu dieser Methodik? Wo kann man sich wie ausbilden lassen? Und wenn ich jetzt selber so einen Workshop moderieren lassen möchte, an wen kann ich mich denn dort wenden?
Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn man sagt, man möchte den Workshop einfach mal mit 3D-Welten erleben, dann gibt es Personen mittlerweile in ganz Deutschland verteilt, die die Ausbildung schon haben, so wie ihr. Da kann man sich auf jeden Fall, würde ich das empfehlen, mit so einer externen Unterstützung so einen Workshop einmal durchzuführen. Wenn man feststellt, man möchte das selbst dauerhaft anwenden oder in seinen Methodenkoffer mit aufnehmen, dann gibt es Ausbildungen, die gibt es mittlerweile in Deutschland, in Österreich, Frankreich und der Niederlande. Also ist tatsächlich jetzt in Europa nach und nach angekommen. Und die ganzen Termine gibt es bei mir auf der Website und die Ausbildung, die dauert 2 Tage. Manche denken, ah, das ist aber super lange, warum muss ich denn 2 Tage mich damit beschäftigen? Und bisher ist das Feedback am Ende der Ausbildung sehr häufig, warum ist die nicht 3 oder 4 Tage? Man könnte sich noch so viel mehr damit beschäftigen. Also ich habe das versucht, so knapp und kurz und knackig wie möglich zu halten. Es gibt darüber hinaus noch die Möglichkeit von der Community, wo all die Leute drin sind, die sich mit dieser Methode beschäftigen und ausbilden lassen, so wie ihr auch, die dann eben auch ihre Fälle mit einbringen, sich dazu austauschen und Fragen stellen können. und die Möglichkeit für den Sparring. Genau. Und da kann man auf der Website gucken, Thinking Without Boxes, aber ich glaube, die wird sicherlich mal irgendwie verlinkt oder so,
Versprochen.
damit man das findet, genau. Und da findet man all die Ausbildungstermine. Und es kann auch immer wieder sein, dass man auf irgendeiner Konferenz oder bei irgendeinem Meetup begeisterte Menschen findet, die irgendwie eine 3D-Welt anbieten oder ein Thema bearbeiten wollen und da auch die 3D-Welt nutzen. Und man kann sich auch direkt an mich wenden. Das geht natürlich auch. Also man kann mir auch eine E-Mail schreiben und dann können wir uns gerne auch dazu austauschen.
Also, ein Tag reicht garantiert nicht für die Ausbildung, denn du hast ja, glaube ich, in der Ausbildung und auch danach in dem Gespräch nochmal gesagt, easy to learn, hard to handle. Und ich glaube, Marco und ich können das bestätigen. Die ist nicht schwer, die ist relativ simpel zu verstehen, aber letztendlich machst du die ja nicht alleine, sondern du hast die Teilnehmenden, die du auch alle so ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig im Zaum halten musst. Und das ist letztendlich dann auch das, was schwerer zu handeln ist. Ich nehme von heute aber noch drei Sachen mit. Und zwar, es gibt eine Phase 5, das möchte ich noch kurz erwähnen, zumindest für uns Facilitator, denn diese Whiteboards müssen ja auch noch sauber gemacht werden. Und das zelebriere ich immer. Und zwar kommen diese Whiteboards in die Badewanne und werden da schön abgespült und anschließend getrocknet. Und das hat ein bisschen was Meditatives. Ich gehe dabei nämlich noch immer den vergangenen Workshop durch. Und gehe dann, man liest ja das ein oder andere Plättchen dann dabei noch, also ich zumindest, und habe dann noch immer so echt tolle Ideen und Gedanken von dem Tag und auch wie man dann weiterarbeiten kann. Das ist Phase 5 für mich auch unfassbar gut und schön. Ich nehme aber noch was mit, und zwar, ich warte auf das Erweiterungsset, Janek. Die 3D-Welten Schlittenhunde.
Die 3D-Welten Schlittenhunde.
Vielleicht
Schöne
kommen die
Idee,
irgendwann
ja.
dazu. Und das Dritte, Marco, ich bin völlig fasziniert, nachdem ich in der letzten Folge es geschafft habe, ein Dreieck zu einer runden Sache werden zu lassen, schaffst du es jetzt auf einmal, irgendwas langsam viral gehen zu lassen?
Langsam viral, das ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn, aber ich habe mich ja versucht noch zu retten mit dem exponentiellen Wachstum, was auf einmal dann doch ganz schnell geht. Apropos, was auf einmal doch ganz schnell geht, wenn ich auf die Uhr gucke, die Zeit, die rast auch hier. Ich könnte noch viel länger mit euch beiden hier quatschen. Lieber Jannik, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich darf sagen,
Sehr gerne.
kurz vor deinem Urlaub, vor deinem wohlverdienten Urlaub, mit uns hier im Podcast über die 3D-Welten nochmal zu sprechen. Wenn ihr, die das hört, Interesse daran habt, wir verlinken, wie versprochen, Janeks Profil in den Shownotes, ebenso die Website. Du hast es so durch die Blume anklingen lassen. Es gibt Menschen, die da drin ausgebildet sind, die die sehr gerne facilitieren. Matthias und ich, wir sind zwei davon. Wenn ihr da Interesse habt, meldet euch gerne bei uns. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne 5 Sterne da. Und wenn ihr auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann abonniert doch am besten den Podcast. In dem Sinne, moin nach Hamburg, so heißt es gestartet. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Von daher von mir aus ein Tschüss.
Tschüss,
Janek, herzlichen
Dankeschön.
Dank, dass du da warst, und auch Tschüss von mir.
Tschüss.